Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Elena Hong. Guten Tag. Vorlesungen besuchen, spannende Texte lesen, eigene Hypothesen zu aktuellen Forschungsansätzen entwickeln. Das Studium sollte eine Zeit des persönlichen Wachstums sein. Doch schon beim Thema Wohnen hört das Wunschdenken auf. Viele Studierende haben Schwierigkeiten, überhaupt eine Unterkunft zu finden. Die Mieten sind hoch, die Energiekosten kaum zu bezahlen. Wie Studierende wohnen, das ist Thema heute bei Campus und Karriere. Herzlich willkommen. 700 Euro für ein WG-Zimmer, ein Platz im Wohnheim, Fehlanzeige. In beliebten Universitätsstädten wie München, Berlin oder Hamburg ist der Wohnungsmarkt ziemlich angespannt. Kein Wunder also, dass viele Studierende in Uninähe keine bezahlbare Unterkunft finden. Sie nehmen lange Anfahrtswege auf sich oder übernachten bei Freunden. Murat Kuyunchu mit zwei Beispielen aus Düsseldorf.
Miko Cheng steht vor einer Pinnwand in der Bibliothek und überfliegt die angebrachten Aushänge. Zwischen Informationen rund um die Uni und bunten Werbe- und Partyflyern findet man hier auch einige Wohnungsangebote. Mehrmals am Tag kommt er an dieser Anzeigenwand vorbei und wirft einen Blick darauf, in der Hoffnung, eine Wohnmöglichkeit in Düsseldorf in der Nähe der Heinrich-Heine-Universität zu finden. Miko Cheng ist 19 und kommt aus Saarbrücken. Seit zwei Semestern studiert der Deutsch-Chinese das Fach Modernes Japan. Das Semester hat zwar vor drei Wochen begonnen, doch eine Wohnung hat er bisher noch nicht gefunden. Deshalb verbringt er den Tag in der Uni und die Nacht bei Freunden.
Meine Freunde wohnen halt eher auch außerhalb, also in Duisburg war ich, in Essen, auch in Dortmund. Ja, und muss halt jeden Morgen auch etwas längere Strecken fahren, um in die Uni zu kommen.
Das Übernachten bei Freunden sei aber keine Dauerlösung. Zudem habe er jedes Mal ein sehr schlechtes Gewissen.
Meine Freunde haben halt zum Glück sehr viel Verständnis dafür. Also momentan ist es okay, aber ich will sie ja auch nicht lange strapazieren und ihnen ihre Ruhe wegnehmen sozusagen. Jeder braucht ja auch sein Privatleben.
Wohnungen gibt es zwar genug in Düsseldorf, allerdings seien diese sehr teuer und gerade für Studierende kaum bezahlbar.
Als Student kann man sich das natürlich nicht leisten und wenn man sich auch eine Wohnung oder eine WG sich halt mieten will, dann ist es halt unmöglich, da müsste man eigentlich den ganzen Tag arbeiten, um sich gerade sich die Wohnung leisten zu können, aber dann vernachlässigt man natürlich das Studium und ich finde da die Politik irgendwie einfach eine falsche Richtung eingeschlagen und das finde ich unmöglich.
Miko Cheng wünscht sich noch mehr finanzielle Unterstützung für die Studierenden und ein größeres Angebot an Wohnheimen. Er selbst bekommt von seinen Eltern finanzielle Unterstützung. Etwas anders ist es bei Christoph Wagner. Der 20-Jährige wohnt noch bei seinen Eltern, hat es aber trotzdem nicht leicht. Zwar kommt er nicht aus einer sehr entfernten Stadt wie sein Kommilitone Miko, dennoch ist ihm der Weg jeden Morgen zu lang.
Von Tür zu Tür sind es ungefähr 1,5 Stunden von Dortmund halt aus. Aber das auch wieder zurück, also insgesamt knapp 3 Stunden, die ich unterwegs bin und einfach nur um zur Uni zu kommen. Und das ist halt die Sache, man braucht unbedingt eine Wohnung in der Nähe von der Uni. Am liebsten so 1,5 Stunde entfernt.
Das Hin- und Herpendeln zwischen seinem Wohnort und der Uni sei auf Dauer nicht nur stressig, sondern würde ihn auch in seiner Freizeitgestaltung einschränken.
In der Uni lernt man halt unglaublich viele Leute kennen, aber wenn man dann nicht in der Stadt ist, hat man auch Schwierigkeiten, mit denen was zu unternehmen. Weil dann kommt der eine halt von da und der andere von da und du brauchst einfach den sozialen Kontakt, sonst gehst du unter.
Deswegen möchte Christoph Wagner unbedingt demnächst nach Düsseldorf ziehen. Allerdings schätzt er seine Chancen im Studentenwohnheim als sehr gering ein.
Ich kenne ein paar Leute im Studentenwohnheim, aber die haben auch ewig gewartet. Weißt du, da war eine Freundin, die hat schon seit der Schule als Untermieterin bei ihrer Schwester im Studentenwohnheim gewohnt. Die hat dann die Wohnung bekommen. Irgendwie ist das so unter der Hand durchgelaufen. Man muss es halt so die Connection haben, sonst klappt es eigentlich nicht.
Denn die Unterkünfte in den Wohnheimen sind begrenzt und die Plätze werden priorisiert nach Entfernung vergeben. Aber auch an eine bezahlbare, private Wohnung heranzukommen sei nicht leicht, hat er festgestellt. Zum einen seien die Preise auch für kleine Wohnungen oder Wohngemeinschaften in Düsseldorf kaum zu bezahlen. Zum anderen sei die Konkurrenz unter den Wohnungssuchenden sehr groß.
Es sieht so aus, dass du, wenn du einfach zu einer Wohnung hingehst und dir denkst, okay, vielleicht habe ich diesmal Glück, stehen einfach 50 Leute vor der Wohnung. Gehst mit denen rein, hast eine 33 Quadratmeter Wohnung und alle Leute laufen rum. Dann melden die meisten sich auch nicht zurück. Weiß nie genau, ob du jetzt eine Chance hast oder nicht.
Christoph Wagner will die Hoffnung nicht aufgeben. Auch Miko Cheng bleibt optimistisch. Allerdings hat er sich für seine Wohnungssuche eine klare Grenze gesetzt.
Wenn ich jetzt auch bis zum Winter keine eigene Wohnung oder eine WG gefunden habe, muss ich mich halt auch leider für was anderes entscheiden, da es ja halt auch nicht für Jahre jetzt so weitergehen kann.
dann müsste er sehr wahrscheinlich wieder ins Saarland zurück, um dort vielleicht etwas anderes zu studieren. Er reißt sich die Telefonnummer einer Wohnungsanzeige ab und hofft, dass er diesmal Glück hat.
Glück sollte nicht über die existenziellen Rahmenbedingungen für ein Studium bestimmen und schon gar nicht das Einkommen der Eltern oder die soziale Herkunft. Genau das passiert aber immer noch viel zu häufig. Das beklagt Beate Schücking, die Präsidentin des Deutschen Studierendenwerks. Angesichts der gestiegenen Wohnkosten spricht sie von einer sozial- und bildungspolitischen Bankrotterklärung.
Ich fürchte, dass zunehmend über die Miete eine soziale Auslese stattfindet, einfach eine Schere zwischen Arm und Reich auch unter den Studierenden aufklafft. Denn Studierende aus reichen Familien können sich weiterhin das Studieren in den teuren großen Unistädten leisten, während Studierende aus ärmeren Familien, Studierende, die BAföG bekommen, sozusagen in die Peripherie abgedrängt werden. Und das ist das Gegenteil von Chancengleichheit.
Jetzt hat das Statistische Bundesamt erst heute Zahlen veröffentlicht, die belegen, die Ausgaben für Bildung und auch für die Förderung von Bildung seien insgesamt gestiegen und damit ist auch das BAföG gemeint. Aus der Sicht Schückings reicht das aber noch lange nicht aus.
Das reicht vor allen Dingen in den großen Hochschulstädten nicht aus. Wir wissen, dass im bundesweiten Schnitt ein WG-Zimmer 475 Euro kostet. In großen Städten wie München kostet ein Zimmer auch gerne schon mal 700 Euro. Wie soll man da mit 360 Euro Wohnanteil des BAföG zurechtkommen? Das geht nur über ganz viel zusätzliches Arbeiten, was wiederum, wenn es dieses Ausmaß erreicht, dann nicht mehr gut fürs Studium ist.
In der aktuellen BAföG-Reform ist eine Erhöhung der Bedarfssätze auch nicht vorgesehen. Ein Lichtblick aber, das Programm Junges Wohnen. Damit will der Bund den Bau von Wohnheimen in diesem Jahr weiter fördern. Ein weiteres Wohnprojekt stellen wir Ihnen jetzt vor. Wohnen für Hilfe heißt es. Dabei helfen Studierende älteren Menschen und zahlen dafür weniger Miete. Die Unterstützung gestaltet sich dabei ganz unterschiedlich. Rasenmähen, einkaufen gehen, gemeinsam kochen oder auch Rummikub spielen. Annika Joost hat sich in Karlsruhe angeschaut, wie so eine Wohnpartnerschaft aussehen kann.
Gemeinsam sitzen André Sabun und Beate Dresel am Tisch und hoffen, dass sie einen Joker aufnehmen. Zusammen Rummy Cup spielen, das ist die Lieblingsbeschäftigung der beiden Wohnpartner. Beate Dresel ist 87 Jahre alt, André Sabun ist 20 Jahre alt. Er wohnt bei ihr und leistet seiner Mitbewohnerin dafür Gesellschaft.
Wenn du gelb hast,
5, 6, 7, ja.
Beate Dresel ist begeistert von dem Projekt Wohnen für Hilfe. Sie hat Werbung dafür in der Zeitung gesehen und wusste sofort, das ist ihr Ding.
Das war wie elektrischer Schlag für mich. Habe ich gedacht, das ist für mich das Richtige.
In den letzten 8 Jahren haben schon viele junge Männer bei ihr gewohnt. Doch am Anfang wollten es ihr alle ausreden, vor allem ihre Töchter.
Jemand Fremdes und dann noch ein Mann, alle waren dagegen. Und jeder hat irgendwas gesagt, ich klaue und die bringen Leute heim, die zahlen da keine Miete. Nichts ist eingetreten, nur Positives.
Auch für André Sabun ist das Projekt eine Erleichterung, vor allem finanziell. Er ist aus Moldau zum Studieren nach Deutschland gekommen. Am KIT studiert er Maschinenbau.
Ich bin auch sehr dankbar, weil es finanziell leichter für mich ist. Und meine Familie ist deswegen auch sehr dankbar.
Genau an solche Menschen richtet sich das Projekt. Pro Quadratmeter wird 1 Stunde Arbeit im Monat fällig. Pflegerische Tätigkeiten sind ausgeschlossen. Dafür bezahlt André Sabun nur die Nebenkosten seiner Unterkunft. Für ihn heißt das vor allem, die alte Dame auf Bahnfahrten begleiten und einfach da sein.
Ich helfe meistens am Wochenende, wir spielen zusammen und ich versuche auch während der Woche was zu kochen für uns beide.
30 Wohnpaare gibt es in Karlsruhe, erzählt Maike Sommer. Als Projektleiterin von Wohnen für Hilfe in Karlsruhe checkt sie die Interessenten und vermittelt die Wohnpaare, die sich vorher auch kennenlernen. In den meisten Fällen passt das dann auch. Studierende, die vor allem zu Beginn des Semesters eine Wohnung suchen, gäbe es viele. Dann sei die Warteliste besonders lang. Sie sieht das Projekt als Win-Win-Situation für beide Seiten.
Auf der einen Seite sind die Studierenden, die wenig Geld haben und oft wirklich verzweifelt nach Wohnraum suchen. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Senioren, Seniorinnen, die dann ein großes, leeres Haus haben, nicht mehr so auf das Geld angewiesen sind und einfach so dankbar sind, wenn sie nicht einsam sind und jemand da ist, der ihnen im Alltag ein bisschen helfen kann.
Beate Dresel kann nicht verstehen, dass nicht noch viel mehr Rentnerinnen und Rentner junge Studierende bei sich wohnen lassen.
Ich würde es jedem älteren Mensch empfehlen.
Wohnen für Hilfe, wie ein Sozialprojekt Generationen zusammenbringt, hat Annika Joost berichtet. Knapper Wohnraum, das ist wohl auch ein Grund dafür, dass viele Studentinnen und Studenten nach dem Abitur lieber in der Heimat bleiben oder zumindest in der Nähe. Die Freiheit und die große Auswahl von Studienorten scheint da gar nicht so attraktiv zu sein. Das belegen neue Zahlen des Zentrums für Hochschulentwicklung. Mein Kollege Leonard Ameln hat sich genauer mit dieser Analyse befasst. Wie viele Studierende genau bleiben denn in der Region, in der sie auch ihr Abitur gemacht haben?
Die Hälfte etwa. Also Region wird in dieser Studie definiert als im Umkreis von 50 Kilometern. Und das heißt also, das können auch nur 5 Kilometer sein. Von wo aus das gemessen wird? Ja, von dem Ort, wo man seine Hochschulzugangsberechtigung bekommen hat. Also klassischerweise, wo man zur Schule gegangen ist, wo man die Sekundarstufe 2 absolviert hat. Oder aber, wo der ehemalige Handwerksbetrieb lag, beziehungsweise liegt. Eine Hochschulzugangsberechtigung bekommt man ja auch als Meister. Und wenn man vorher auf einer HAW, früher ja Fachhochschule, mit einer Fachhochschulreife fertig studiert hat, bekommt man die auch. Also das heißt, viele bleiben in ihrer Heimatregion verwurzelt, wenn sie studieren. Die Hälfte unter 50 Kilometer in diesem Radius. Und wenn man die mit einbezieht, dann sind es sogar 2/3 der Studierenden, die nicht weiter als 100 Kilometer bis zu ihrem Heimatort fahren müssen. 200 Kilometer und mehr, das war noch eine Kategorie in der Studie, das betrifft dann tatsächlich nur noch jeden 5.
Okay, wir sind also besonders heimatverbunden in Deutschland. Werden denn dafür auch Gründe genannt?
Was die Studie ganz vorn mit anführt, das sind die gestiegenen Wohn- und Energiekosten. Und neue Zahlen sagen, dass knapp 1/3 mittlerweile bei den Eltern wohnen bleibt. Ein anderer sehr wichtiger Grund dürfte aber auch das soziale Umfeld sein. Freunde, Familie, da bleiben eben viele gern in der Nähe. Ja, und was auch eine Rolle spielt, ist, dass viele Studiengänge an fast jeder Hochschule angeboten werden. Maschinenbau zum Beispiel oder Informatik, BWL. Und es gibt auch gar nicht so wenige, die Fernstudiengänge belegen. Da muss Mann oder Frau dann halt nicht groß in die Ferne schweifen. Es gibt allerdings auch Studienfächer, die nicht an jedem Studienort angeboten werden. Oder aber man kann sich den Standort nicht aussuchen. Bei Psychologie und Medizin etwa ist das ja häufiger der Fall. Zulassungsbeschränkungen und Vergabeverfahren, Losverfahren sind daher Usus.
Die CHE-Studie, die hat auch untersucht, welche Unis besonders attraktiv sind für potenzielle Studierende im Umland. Welche sind das dann?
Ja, ganz vorn liegt da die Technische Universität Dresden. Neben denen, die aus der unmittelbaren Umgebung kommen, also den schon erwähnten 50 Kilometer, da kommen aus dem weiteren Einzugsgebiet, also zwischen 50 und 100 Kilometer, ganze 9% der Studierenden. Das ist die höchste Ausschöpfungsquote, wie der Autor Mark Hösch das nennt. Ähnliches bei der Uni Leipzig zu sehen. Bei denen, die von ganz weit weg kommen, also die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben, davon kommen die meisten aus Indien, da sind am beliebtesten die TU München und die RWTH Aachen. Nach der EU Internationale Hochschule, die hat ihren Sitz in Erfurt, allerdings einen überwiegend virtuellen Campus. Hier liegt ja der Fokus auf Fernstudiengängen. 2,7% aller Studierenden wohnen mehr als 200 Kilometer, ja, aber auch nur einen Mausklick von dieser Uni entfernt.
Leonard Ameln zur Statistik des Zentrums für Hochschulentwicklung, laut der jeder Zweite lieber in der Heimat studiert. Wir bleiben an der Hochschule, wechseln aber das Thema. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das regelt, wie wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen und Forschungseinrichtungen beschäftigt werden. nämlich befristet. Und zwar nicht endlos, sondern aktuell höchstens 12 Jahre. Gibt's dann keine Aussicht auf eine feste Stelle, sind sie aus dem Wissenschaftsbetrieb raus. Schon länger protestieren die betroffenen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und die Gewerkschaft GEW gegen diese Regelungen und auch gegen die kürzlich beschlossene Gesetzesänderung, die Bedingungen eher noch verschlimmere. Astrid Wulff hat sich an der Universität Kiel im Fachbereich Geschichte dazu umgehört.
Dann begrüße ich Sie einmal ganz herzlich zur Geschichtsklausur. Ich möchte Sie einmal bitten, legen Sie Ihre Taschen und Rucksäcke an die Seite.
Mona Rudolph bereitet ihre Klausuraufsicht vor. Die Aufgaben sind schon auf den Plätzen verteilt. Bevor die Studierenden reinkommen, probt die promovierte Historikerin noch die wichtigsten Ansagen.
Bitte setzen Sie sich auch nicht mehr um.
Die 34-Jährige ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kiel, Fachbereich Geschichtswissenschaften. Sie arbeitet an ihrer Habilitation über Prostitution in der Bonner Republik und schreibt regelmäßig Texte, die veröffentlicht werden. Dazu kommt noch Gremienarbeit. Wie die meisten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen in dem Bereich hangelt sie sich von einem Befristungsvertrag zum nächsten.
Ein Kollege von mir hat das so schön ausgedrückt und gesagt, wie soll denn innovative, exzellente Forschung eigentlich gelingen, wenn man nachts vor lauter Magenschmerzen wach liegt, weil man weiß, dass man in einem halben Jahr arbeitslos sein wird.
Es gibt noch einen Grund, warum ihr die Zeit im Nacken sitzt. Spätestens in 3 Jahren muss eine feste Stelle wie eine Professur in Aussicht sein. Dann wären die 12 Jahre, in der sie vom Schreiben der Doktorarbeit bis Abschluss der Habilitation insgesamt befristet beschäftigt werden darf, abgelaufen. Und ihre Karriere an der Uni wäre vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Das Problem?
Diese Dauerstellen, das ist so ein bisschen wie die Suche nach dem Bernsteinzimmer. Und natürlich gibt es gigantisch viele Bewerbungen auf eine Dauerstelle, wenn sie mal extern ausgeschrieben ist.
Eine kürzlich von der Koalition beschlossene Gesetzesreform würde diese Zeit von 12 auf 10 Jahre verkürzen. Mit Zusage auf eine feste Stelle kann die Zeit nochmal um 2 Jahre verlängert werden. Eine Farce, sagt Mona Rudolph.
Keine Universität schreibt eine Stelle aus und gibt ihnen die Zusage für bis in 2 Jahre. Universitäten möchten natürlich sofort die Stellen besetzen. Andererseits, wenn sie eine Zusage für eine Dauerstelle haben, warum sollten sie nochmal befristet 2 Jahre sich einen Vertrag an den Fuß binden.
Faktisch werde die Höchstbefristungsgrenze um 2 Jahre runtergesetzt. Darunter litten dann die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst, aber auch Wissenschaft und Lehre.
Sie werden dann einfach Habilitationsarbeiten und Qualifikationsprojekte verfolgen, die wirklich nicht sehr umfangreich sind, die nicht sehr innovativ sind. Sie werden Fehler, die Ihnen im Verlauf der Arbeit auffallen, einfach reproduzieren. Sie werden kaum Archivrecherchen durchführen können. Sie werden natürlich wahnsinnig viel Zeit versuchen, in der Lehre einzusparen.
Die Reform schaffe lediglich kleine Verbesserungen, sagt Mona Rudolph, wie Mindestvertragslaufzeiten für die befristeten Verträge. Das Problem bleibt die Höchstbefristungsgrenze. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung argumentiert, die Grenze ermögliche es, dem akademischen Nachwuchs in die Wissenschaft nachzurücken und sich zu qualifizieren.
Man kann auch in einen Handwerksbetrieb reingehen und sagen, so, wer jetzt nicht innerhalb von 15 Jahren seinen Meister hat, der muss halt rausfliegen aus dem Betrieb und damit da irgendwie neuer Lehrling auch kommen kann. Da wird natürlich jeder Arbeiter auch sagen, das wäre vollkommen unsinnig. Unter den Bedingungen wird ja niemand arbeiten.
Auch Historiker Stefan Magnussen hadert mit den Strukturen. Der 39-jährige wissenschaftliche Mitarbeiter an der Kieler Universität arbeitet an einem touristischen Projekt rund um Burgen in Schleswig-Holstein. Gerade wenn man Familie habe, sei man beim Kampf um die wenigen festen Stellen kaum konkurrenzfähig.
Weil das System ja so ausgelegt ist, dass mehr Output besser ist. Dann wird natürlich geguckt, wer hat wie viel publiziert, wer hat wie viel Tagungen organisiert. Wer diese Verpflichtung nicht hat, der kann natürlich eher sagen, ich mache das Wochenende noch was und in Abendstunden. Das führt natürlich zu einem enorm größeren Output und das kann ich mit 2 kleinen Kindern natürlich gar nicht leisten, weil ich Probleme habe, meine 40 Stunden in der Woche vollzukriegen.
Mehr Dauerstellen und ein Wissenschaftsentfristungsgesetz fordert auch die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW genannt. Und auch viele Professoren und Professorinnen, wie die Historikerin Martina Winkler, protestieren öffentlich gegen das System.
Es geht uns wirklich ums Wissenschaftssystem als Ganzes, was daran leidet. Also ich glaube, wir sind das einzige System wahrscheinlich, was Leute ausbildet über lange, lange Zeit mit viel Arbeit, viel Energie, viel Kosten und dann setzen wir die systematisch auf die Straße. Da muss wieder neuer angelernt werden und es muss wieder neu alles entwickelt werden. Da geht unglaublich viel Wissen verloren, sowohl Expertise, wissenschaftliche Expertise, als auch natürlich die Erfahrung in der Lehre. Jede muss wieder neu anfangen. Das ist kein gutes System.
Das werde auch immer mehr jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern klar. Nur von Zeitvertrag zu Zeitvertrag planen zu können, ohne zu wissen, ob man in der vorgegebenen Zeit eine feste Stelle findet. Martina Winkler merkt, dass immer weniger Akademiker bereit sind, sich auf diesen unsicheren Weg zu begeben.
Also da ist wirklich eine Wende zu erkennen. Heute würden es auch viele sehr gern, weil sie so begeistert sind, weil sie motiviert sind und wirklich gut. Aber schon früh sagen sie, nein, das tue ich mir einfach nicht an. Wir bekommen ein Personalproblem.
Dass die Reform trotz der großen Kritik so jetzt im Parlament zur Abstimmung kommen soll, sei typisch für die mangelnde Wertschätzung des akademischen Mittelbaus, so die Geschichtsprofessorin.
Das sind WissenschaftlerInnen, das sind keine Anfänger, das sind keine Kinder. Ja? Dann wäre es möglich, sie fest anzustellen und ihnen dann innerhalb dieser Festanstellung die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und dann nach einer gewissen Zeit zu sagen, jetzt gibt es eine Professur, auf die möchte ich mich bewerben. Aber wenn keine kommt, dann sitze ich eben auf einer Dauerstelle und mache da meine Arbeit sehr gut. In anderen Ländern funktioniert das ja auch.
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Mona Rudolph befürchtet, mit den neuen Regelungen noch weniger Zeit zu haben, eine feste Stelle zu finden und es womöglich nicht zu schaffen.
Ich mache den Beruf unfassbar gern und ich glaube auch, das hat Sinn und Zweck, was ich hier tue. Die Freizeit, die man opfert, die ganzen Entbehrungen, muss sich auch irgendwie lohnen und gleichzeitig hofft man, das kann nicht umsonst sein.
Wie die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes bei den Beschäftigten ankommt, Astrid Wulff mit Stimmen dazu aus Kiel. Antisemitismus auf dem Campus. Wie respektvoller Umgang an den Hochschulen gelingen kann, das ist unser Thema bei Campus und Karriere morgen. Fälle antisemitischer Übergriffe an Hochschulen, die sind seit dem 7. Oktober gestiegen. In Berlin wird nun unter anderem darüber debattiert, ob Täter exmatrikuliert werden dürfen. Henning Hubert spricht morgen Mittag um 14 Uhr unter anderem mit der Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra darüber. Und auch Sie können sich beteiligen an der Diskussion. Rufen Sie uns dazu kostenfrei an unter der 00800 4464 4464 oder senden Sie uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Das war's von Campus und Karriere für diesen Freitag. Ich bin Elena Hong und sage Tschüss, Ihnen einen angenehmen Nachmittag.